Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Nein, ein Knüller. Hör mal, da müssen wir hin, sage ich zu Hümmi. Hör mal, und wie wir das müssen, sagt Hümmi zu mir. Mein Kumpel Hümmi gehört wie ich zu den wenigen, die eine labyrinthische Geschmacksverirrung in die Ecke des Hardrock trieb, in der man sich gefälligst zu schämen hat, zumindest nach Meinung der Geschmackspolizisten, die einem in den 80ern sofort Handschellen anlegten, wenn man keine Platte von Depeche Mode, The Cure oder Midnight Oil im Schrank hatte. Hatten wir alles nicht, sondern die Purple, Rainbow, AC/DC, Whitesnake, Uriah Heep, Van Halen und viele andere ganz gruselige Vertreter der rustikalen Betäubung. Als Journalist finde ich, dass sich nun einer der besten Seitenschrammler dieses Planeten auf das besinnt, was er auch in den letzten 20 Jahren hätte tun sollen, gehört dringend medial gestreut. Ein Konzertbericht für die Zeitung muss her, unverzichtbarer Außentermin. Als Fotoreporter wird Hümmi neben mir als Schreiber beim Veranstalter angemeldet, obwohl er nicht mal einen Fotoapparat hat. Ich besorg mir einen, gelobt der Kumpan. Alter, da saufen wir uns die Hucke voll. Ein Satz, der mich zusammenzucken lässt. Wie ich schon andeutete, im Gegensatz zu mir verfügt Hümmi über eine beneidenswerte Trinkfestigkeit und bessere Voraussetzungen, Promille über seinen Körper zu verteilen. Wenn Hümmi ganz leicht einen Sitzen hat, bin ich kurz vor der Grenzüberschreitung zum Filmriss. Ich verdränge die Befürchtung bis zu dem Tag, an dem der Freund mit seinem T3, Baujahr 1987, vor die Wohnungstür rollt. Also mit einem übernachtungstauglichen Gefährt, was mit seiner Retro-Atmosphäre, Rock'n'Roll, Donnerwetter, und dieser Verheißung von Freiheit auf vier Rädern zwei alternde Männer in die Stimmung von Pubertierenden zurückvehikelt. Im T3-Kühlschrank tanzt klimpernd das Bier unter den Bässen der auf volles Rohr gedrehten Lautsprecher. Und nachdem ich meinen Schlafsack ins Heck gepfeffert habe, werden die ausgedruckten DIN A3-Poster von Ritchie Blackmore's Rainbow an die Seitenscheiben geklebt. Nach 3 Stunden Fahrt und dem Einwurf eines Snacks wechseln wir die Plätze. Während ich mich nun an der wackeligen Schaltung des T3 abmühe, plöppt sich der Freund das erste Bier auf und installiert eine Fluppe im Mundwinkel. Es ist 15 Uhr und die Straße frei. Die alte Möhre tuckert die Autobahn entlang. Ab und zu wedeln uns Gleichgesinnte aus ihren überholenden Autos ihre Monsters of Rock Eintrittskarten entgegen oder recken anerkennend den Daumen. Nur einer deutet beim Vorbeirasen an, sich den Finger in den Hals zu stecken. Das ist eine gute Quote. Hümmi öffnet die zweite Hopfenkaltschale und ich kann das nur begrüßen. Klarer Vorteil für mich, wenn er sich jetzt schon zulötet. 1,5 Stunden vor Beginn des Supports kredenzt der Himmel eine Frühsommerüberraschung. Innerhalb von 20 Minuten kübelt er die Niederschlagsmenge eines halben Jahres auf die Erde. Im dichten Vorhang aus Regen erkennen wir gerade noch einen großen Parkplatz, jede Menge Ordner und den Campingplatz am Festivalgelände. Wir mühen uns Richtung Einfahrt des vollvermatschten Zeltareals. Rülpsend steigt Hümmi aus, um nach einem Platz Ausschau zu halten und eine Naturdusche zu nehmen, als uns schon ein patschnasser Zottliger in Warnweste und Gummistiefeln auf dem weichen Weg entgegenschmatzt. Alles voll, ihr könnt umdrehen. Hümmi setzt seinen ledernen Breitkrempenhut auf und dazu eine bedeutsame Miene. Hümmer, sagt er, wir sind in wichtiger Mission hier um... Mir egal, der Platz ist voll, dreht um. Nichts zu machen. 50 Meter weiter trennt ein unbefestigter Weg das flache Campinggelände vom Waldrand. Ich fahre da jetzt mal rein, beschließe ich. Und sehe gleich im Rückspiegel den kleinen, dicken, nassen Mann in grellorangener Ordnerkluft hinter uns herwetzen. Da darf man nicht parken! Halt mal an, ruft Hümmi. 2 Minuten später ist der Ordner ein paar Euro reicher. Das dürft ihr aber keinem sagen, sonst bin ich dran. Und wir parken exklusiv um die Ecke auf einem unberührten Fleckchen Rasen unter Bäumen, nahe eines Weinbergabhangs. Rock'n'Roll, ruft Hümmi, und ich öffne das erste Bier. Wir gehen dann zum Festivalgelände. Es hat aufgehört zu regnen und es geht langsam los mit dem Konzert. Thin Lizzy mit Frontmann Ricky Warwick legen einen ordentlichen Support hin. Manfred Mann's Earth Band Dito. Dann naht der Höhepunkt. Hümmi setzt seinen Old Shore-Handhut auf, schultert die Kamera und begibt sich schwankend in den Fotograben. Während der ersten 3 Titel dürfen die Presseleute fotografieren. Angesichts seines Zustands mache ich mir Sorgen um die Qualität der benötigten Bilder. Hol's schon mal ein neues Bier für danach, ruft Hümmi noch. Ich nutzte die Gelegenheit, für Hümmi ein normales, für mich ein alkoholfreies. Bloß nicht die Becher vertauschen. Als ich zur Bühne zurückkomme, genieße ich den Einmarsch von Mr. Blackmore unter ohrenbetäubendem Jubel, den Purple Opener Highway Star und die irre Stimme des neuen Sängers Ronnie Romero. Am Ende von Titel Nummer 2, Spotlight Kid, schaue ich in den Graben. Ich erblicke 6 Fotoprofis, die mit wichtiger Miene Ritchie Blackmore ins Visier nehmen und wie die Metallhasen am Schießstand einer Kirmes schießen. Und ich sehe einen Hümmi. Der streckt nicht ganz standsicher, die Arme weit von sich und tanzt und singt und jubelt. Eine Karikatur auf die Bedeutungsschwangerschaft all der umstehenden Kollegen. Glückselig taumelt er 5 Minuten später seinem Bier entgegen, er nimmt das Richtige, und präsentiert auf dem Display durchaus drucktaugliche Bilder. Ich bin beruhigt. Respekt, sagt er ein paar Minuten später. Dir merkt man gar nicht an, dass du auch ganz schön was weggeschlabbert hast. Ach, sage ich siegessicher abwinkend, jetzt geht's doch erstmal los. 2 Stunden lang saugen wir die einzigartige Gitarrenstimme des 71-jährigen Meisters in Schwarz ein. Mit dem für ihn typischen Bewegungsreichtum einer Stehlampe zaubert Blackmore auf seinem Werkzeug, verzieht kaum eine Miene und überlässt die Show dem Frontmann. Gesang zum Niederknien, was man sich nur wegen des modrigen Untergrunds erspart. Beim nächsten Getränkegang legt sich am Bierwagen eine große Pranke auf Hümmis Schulter. Aus einem etwa 2 Meter großen Jeans-Ganzkörper voller Aufnäher guckt ein Stoppelgesicht und eine tiefe Bassstimme fragt, sag mal, bist du nicht der Fotograf, der vor Ritchie getanzt hat? Der Angegrunzte ist zu blau, um Angst zu haben. Ja, sehr, ruft er. Der Jeansberg donnert seine Pranke nochmal auf die Schulter des Kumpels. Die Erde bebt ganz leicht. Geil, Alter, geil. Hümmi freut sich. Auf dem Weg zum hier nicht ganz so stillen Örtchen sehen wir sie. Diese unglaubliche, großartige Skulptur. Vor uns steht tief gebeugt ein menschliches, männliches Wesen, voll wie ein Rohr und nach mehreren Stürzen in matschige Erde gepackt. Komplett. Vom Scheitel bis zur Sohle. Weder Haut noch Textil sind farblich erkennbar. Mit dem letzten Rest seines Bewusstseins hält er sich auf den Beinen und betreibt mit langen, lehmigen Zotteln Headbanging in Zeitlupe. Eine Installation, ein Kunstwerk, in Schlamm gehauen. Für so etwas bezahlt man bei der Documenta eine Menge Eintritt. Beim übernächsten Getränkegang, ich warte vor der Bühne gerade, rumpelt Ritchie Perfect Strangers, erwischt es meinen Kumpel. Ich erkenne ihn nicht sofort, als er zurückkommt. Eine Schlammschicht bedeckt seine Klamotten, wie Drachenblut den Körper von Siegfried von Xanten. Irgendwas passiert, frage ich. Du Arsch! Auf dem Rückweg zum exklusiven Parkplatz liebt man ihn sogar, den Matsch als Teil eines magischen Abends, also ich zumindest. Im T3 zischen wir noch ein Bierchen. Es ist erst mein 5. alkoholhaltiges. Also, ich bin fertig, lallt Hümmi, setzt sich zur Abendtoilette ins Gebüsch ab und versinkt dann auf dem Bett unterm Aufstelldach sehr bald in seliges Schnarchen. Eine Etage darunter verstöpsle ich mich mit Oropax und träume von Regen und wie ich in hohen Stiefel durch eine riesige Schüssel geschmolzener Schokolade warte. Am Morgen, eine knappe Stunde bevor uns ein unfreundlicher Typ aufklären wird, dass wir auf Privatgelände stünden und den Platz schleunigst zu verlassen hätten, erwache ich. Hümmi schnarcht immer noch. Sein rechter Fuß ragt weit über das Bett hinaus und blickt quasi zu mir hinunter. Für einen kurzen Moment sieht es so aus, als formten sich die Zehen zu einer Pommesgabel. Rock'n'Roll, murmle ich beseelt und drehe mich nochmal auf die Seite. So, das war der Auftakt dieser ganzen Reihe. Dann haben wir Saga in Göttingen gesehen, haben Jupp, den Fernfahrer, kennengelernt, der auch morgen zur offiziellen Buchpremiere ins Mörtelwerk kommt und sich schon ganz tierisch freut. Er lädt irgendwie ein paar Maschinen bis mittags aus und dann kommt er nach Leipzig. Den haben wir kennengelernt. Und dann haben wir noch eine andere tolle Deep Purple-Anhängerin kennengelernt, und zwar im Vogtland. Wir haben uns also meistens Orte ausgesucht, die nicht so groß sind, wo man die Leute besser kennenlernt und wo es nicht so viele große Absperrungen gibt wie in Leipzig bei Konzerten. Also waren wir im Vogtland, und zwar bei der Spencer Davis Group. Das Kapitel heißt Crowdsurfing mit Rock'n'Rollator. Er bewegt sich wackelig wie Pinocchio direkt nach der Fertigschnitzung. Kurze, starksige Schritte, den Rücken gebeugt. Spencer Davis ist Ende 70. Man sieht es ihm an, und ein Hauch von Traurigkeit scheint mit ihm in den Saal zu humpeln. Ein alter Mann am Ende eines verdammt langen Musikerlebens, von dem er nicht lassen mag und sich deshalb auf die Bühne schleppt, um auf einen Stuhl zu sinken und Stücke zu spielen, die er vor mindestens einem halben Jahrhundert mit seinen Kollegen arrangiert hat. Keep on Running beispielsweise, was angesichts der physischen Einschränkung von Mr. Davis einen sarkastischen Anstrich bekommt. Und trotzdem, da ist noch etwas anderes, etwas Tröstliches, Schönes. Erstmal umsehen im Neuberin-Haus im vogtländischen Reichenbach. Der persönliche Tourneekalender hat uns hierher verschlagen, um jemandem zu huldigen, auf den der inflationär benutzte Begriff des Dinosauriers unbedingt zutrifft. Die Spencer Davis Group gründete sich 1963 in Birmingham, um dieses dubiose Gerumpel zu fabrizieren, über das damals die Älteren die Nase rümpften. Soundtrack zur geistigen und optischen Verwahrlosung der Jungen, zu einem Zeitpunkt übrigens, an dem man die Beatles für Eintagskäfer hielt. Die alten Dinger kennen wir, neben Keep on Running zum Beispiel I'm a Man und natürlich Gimme Some Lovin'. Klar also, dass wir dahin müssen, nach Reichenbach, trotz unschönen Wetterrückfalls in niedrige Temperaturen, die einem Rock'n'Roller absolute Eisenhärte abverlangen. Denn selbstredend entschließen wir uns, nach dem Lauschen hoher Tonkunst im Auto zu nächtigen. Das gebietet die Tradition, verlangt Hümmi. Und dann tuckert am frühen Abend tatsächlich Hümmis frisch reparierter T3 vor, um von mir anlassgemäß mit zwei Spencer Davis Group Postern tapetiert zu werden. Zufrieden weist der Besitzer zudem auf zwei neue Aufkleber neben dem Schalke-Sticker am Heck hin. Hümmi ist nämlich auch Schalke-Fan. Die Erkenntnis Masturbation never breaks your heart, sowie Harald Junkes Definition von Glück, keine Termine und leicht einen Sitzen. Ich bin begeistert. Während der Fahrt streicht Hümmi zärtlich übers Armaturengehäuse. Schön, dass du wieder da bist, mein Schätzchen. Der T3 bekommt eine Gänsehaut. Zumindest sieht die Armatur mit ihren minimalen Erhebungen gerade so aus. Dann erzählt Hümmi davon, dass er Pete York, einen der besten Schlagzeuger der Welt, bereits mehrfach bewundern konnte, ebenso wie Woodstock-Veteran Miller Anderson, der mit seiner Band an diesem Abend die Spencer Davis Group komplettieren wird. Und während Hümmi den Anderson-Zauber in der Stadthalle Zwickau in den 90ern beschreibt, haben wir das Ortsschild von Reichenbach vor Augen. Einfahrt ins 18.000 Einwohner-Kreisstädtchen, dem im optischen Übergang zwischen DDR-Grau und Top-Sanierung leider die Bewohner abhanden gekommen sind. Vor allem die Jungen. Denn auch die neue Farbe an der historischen Bausubstanz kann nicht übertünchen, dass es zu wenig Arbeit und Perspektive gibt. Übrigens auch zu wenig Möglichkeiten, Essbares einzuwerfen an einem Freitagabend um 19 Uhr. Ihr möchtet nicht tot überm Zaun hängen, sagt Hümmi. Ohne Nahrungsmittel wird genau das jedoch passieren. Als erste Notzufuhr gibt es deshalb zwei mitgebrachte Bierchen auf dem Parkplatz unterhalb der Altstadt. Und dann ab zum Ort des Geschehens. Im Saal des Neuberinnenhauses, benannt nach der Theaterpionierin, hat sich ein Innenarchitekt ausgetobt, der eher Schunkeln als Rocken im Sinn gehabt haben muss. Wir stehen in einer auf Parkett gebauten Holzlandschaft aus hellem, lasiertem Mobiliar und plüschrot gehaltenen Polsterstühlen. Perfekt für die Jahreshauptversammlung der Taubenzüchter. Der Bieratem des Rock'n'Roll, eher Corregataps mit Bioformel. Dafür dampft aus einem heißen Edelstahlbecken die exquisite Nährstoffrettung in Gestalt von Bockwurst, serviert an Brötchen. Wir sind unentschlossen, ob wir glücklich oder bestürzt darüber sein sollen, dass unsere Gesichter mit Abstand die jüngsten sind unter den rund 150 Spencer-Davis-Freunden. Die Beratung darüber verlegen wir für eine Zigarette nach draußen. Und hier steht sie, hier quarzt sie. Dürfte auf die 60 zugehen, ist groß, hat kurze, eingeblondete Haare und trägt Jeansjacke mit einem geschmacksweisenden Aufnäher. Deep Purple. Sauber loben wir, Bekenntnis zu einer der besten Bands der Welt. Das ist noch gar nichts, ruft die Rockerin und legt triumphierend ihren rechten Unterarm frei. Ganz nah am Puls prangt die eintätowierte Unterschrift von John Lord. Nach einem Originalautogramm, ergänzt sie stolz. Donnerwetter, wir staunen. Ein Prost auf Sabine aus dem benachbarten Werdau, die im Folgenden mit Hümmi ein Fachgespräch über den verstorbenen Keyboarder von Purple führt. Danach gleichen sie ihre Konzerterfahrungen mit Miller Anderson ab. Und bevor Hümmi den Anderson-Zauber in der Stadthalle Zwickau schon wieder beschreiben kann, hat der letzte Gong die Rückkehr zur geriatrischen Gruppenversammlung angemahnt und rollt der erste Rhythmus an. Mann, sind die pünktlich, bemerkt Hümmi beim Ziggy-Ausdrücken. Naja, das Altersheim macht ja auch um 22 Uhr zu. Um exakt 20 Uhr also sitzt der 72-jährige Mr. Anderson tatsächlich auf einem Schemel und zupft einen gemütlichen Blues. Wir stehen hinten am Geländer, nicht zufällig in Tresennähe, und observieren das Geschehen. Schlagzeuggott Pete York, auch schon Mitte 70, macht Faxen auf einem Kochtopf. Und nun kommt er. Der alte Spencer Davis durchquert unter großem Applaus das Bild und nimmt zeitlupenhaft Platz. Immer noch sieht es ein bisschen traurig aus, das dürre Männchen in den schlackernden Korthosenbeinen, mit dem müden Blick über ausgeprägten Tränensäcken, die Haut gesprenkelt mit Altersflecken. In den Pausen zwischen den guten alten 3-Minuten-Stück von damals versenkt Davis sein Gesicht in ein Taschentuch, so groß wie ein LP-Cover, schneuzt die Nase und überlässt den Gefährten Anderson oder York die fluffig lockere Moderation. Zweifellos haben die Herren einen solch diebischen Spaß an ihrer Verrichtung, wie Kleinkinder, die 3 Wochen vor Weihnachten im Elternschlafzimmer die Geschenke entdecken. Plötzlich aber gongt es zur Pause. Pause beim Rock'n'Roll-Konzert. Geht normalerweise überhaupt nicht. Das ist so, als würde eine Hebamme bei den allerletzten Wehen ihrer Patientin um Ruhe bitten, weil sie telefonieren muss. Pause beim Rock'n'Roll-Konzert, das ist sexy wie eine Blockflöte bei Metallica. Aber seien wir gnädig angesichts der Geburtenjahrgänge der unmittelbaren Umgebung. Eine schöne Gelegenheit, das Fachsimpeln mit Sabine aus Werdau fortzusetzen, in Nachbarschaft zu einer sichtlich angesäuselten Besucherin älteren Semesters. Dunkle Kunstlederstiefel bis zur Kniescheibe und tiefschwarz gefärbte Dauerwellenpracht. Gerade schwärmt Sabine vom Konzert des Purple-Keyboarders Don Airey in der Bergkeller-Kneipe von Reichenbach 2015. So ein bescheidener, netter Mensch. So, wer sei er eigentlich? So fährt ihr die Angetrunkene in die Parade. Eine Mischung aus promilliger Sprachschwierigkeit und vogtländischem Sondersächsisch. Ich frage nach und sie bemüht sich. Wer seid ihr eigentlich? Ich bin Hümmi, sagt Hümmi und stellt auch mich vor. Und du, wollen wir wissen. Aber den Namen, der jetzt fällt, verstehen wir nicht.
Wo kommt ihr her?
Wieso fragst du, frage ich.
Na, ihr sprecht so komisch.
Nach der Aufklärung folgt die Auswertung des bisher Gehörten und Gesehenen. Auch Sabine findet das ganz beachtlich, diese Leistung auf die alten Tage. Die Namenlose ebenfalls. Hat Spaß.
Ich gehe noch oft auf Rockkonzerte, verrät sie. Dabei bin ich schon über 60. Hättest du nicht gedacht, hä?
Ich erspare ihr eine ehrliche Antwort und frage schnell, welches Rockkonzert als nächstes in ihrem Kalender stünde.
In Schwarzenberg, säuselt sie. Da müsst ihr auch hin. Da spielt Bryan Adams.
Hümmis Augen weiten sich auf Kronkorkengröße, dann fängt er regelrecht an zu schreien.
Nee, auf gar keinen Fall. Genau dieselbe Scheiße wie Bon Jovi. Was hast du denn gegen Bon Jovi?
Ich bin auf Diplomatie bedacht und tröste die Namenlose. Also ich wäre ja glatt mitgekommen, aber leider kann ich an dem Tag nicht. Ups, an welchem Tag überhaupt? Saust es mir durch den Kopf, aber sie bemerkt meinen Fehler nicht. Es gongt zum zweiten Mal und das ist gut so. Der zweite Teil sorgt für eine Steigerung. Ausuferndes, flirrend schnelles, mitreißendes Solo von Pete York. Ja, ganz ohne Zweifel einer der besten Männer an der Schießbude ever. Der Graben zwischen Kunst und Publikum ist noch immer leer. Gut, dass Spencer Davis allem Anschein nach kein Crowdsurfing plant. Der Oberschenkelhalsbruch wäre gewiss. Allmählich und unaufhaltsam bahnt sich Spaß an der Sache. Den Weg durch den Abend, befeuert von York, der späßelt und den Drumstick als Flöte benutzt, während Anderson an der Gitarre brilliert und Spencer Davis fröhlich mitsingt oder die Mundi spielt. Plötzlich ist jedes Ambiente egal. Ob Bruch oder Spießerbude, es geht ums Eigentliche, es geht um Rock'n'Roll, es geht um dessen Magie, auch wenn es sich hier um die finale Spätform handelt, also sozusagen Rock'n'Rollator. Ich ziehe Hümmi mit mir, jetzt aber nach vorn. Mit einem Mal folgt uns alles, was noch kreuchen und fleuchen kann, an den Bühnenrand. Geht doch. Hinter mir wackelt Sabine mit den Hüften, Resthaarkränze schütteln sich. Unglaublich eigentlich, dass eine Band noch immer von 3 Alben aus den 60ern zehren kann und das ohne den abtrünnigen Frontmann Steve Winwood. Davis singt I'm a Man mit einem plötzlich jungenhaften Furchengesicht. Ja, die tragische Komponente des Alters liegt jetzt zusammengekrümmt im Backstage-Bereich. Und hier vor uns geht es nun. Ist es nun dieses tröstliche, selige Botschaft, Rock'n'Roll geht auch im Sitzen. Gimme Some Loving setzt als einzige Zugabe der Show ihre Krone auf, der Saal rockt.
So muss das, ruft der hüpfende Hümmi.
Danach ist Reichenbach wieder Reichenbach, schön und still. Noch ein paar Absäcker in Campingstühlen vor dem T3. Der wärmende Schlafsack lässt die kalte Matratze vergessen und Timmy schnarcht eine blusige Melodie mit pfeifender Verzerrung. Ehe um 7 Uhr früh die Kirche direkt neben uns die Kopfschmerzen einläutet. Nach einem Anwohneranschiss, weil Hümmi im Grünen für kleine Jungs war, und nach dem Frühstück in einer Bäckerei geht's nach Hause. Zärtlich streicht Hümmi nach den ersten Kilometern den geschwungenen Plastikkörper über dem Tacho. Schnurrt wie ein Kätzchen, schwärmt er. Ich verkneife mir die Bemerkung, wie laut doch so ein Kätzchen sein kann. In einem Monat hat es übrigens TÜV. Wird dieses Jahr stolze 30. In Menschenalter umgerechnet etwa entspricht das dem Alter von Spencer Davis. Nun klopfe auch ich dem VW Oldie aufs Gehäuse. Keep on running, flüstere ich. So, danke schön. Jetzt schaue ich mal, wie spät es ist. Noch 7 Minuten. Jetzt werde ich das, was ich lese, der Zeit anpassen, die wir noch haben. Also es gibt noch zahlreiche, viele weitere Begegnungen mit, also nicht Begegnungen, Gott sei Dank nicht, sondern das Konsumieren vor der Bühne ist viel spannender. Zum Beispiel mit Jethro Tull war das ganz toll, mit Deep Purple natürlich, das war dann in Leipzig und mal nicht auf dem Kaff. Alice Cooper haben wir in Bayern gesehen, in der Oberpfalz, das war auch sehr, sehr lustig. Vor allen Dingen das Drumherum, wir haben im Kloster geschlafen, allein das war schon ein Abenteuer. War ein schöner Kontrast, ja. Also es gibt viele Erlebnisberichte, es gibt aber auch Abhandlungen über so ein paar Sachen, wie zum Beispiel, woher kommt eigentlich die Mano Cornuta, also das Teufelshorn, die Pommesgabel. Da gibt es ja verschiedene Leute, die Urheberschaft für sich beanspruchen. Gene Simmons von Kiss oder Ronnie James Dio, der leider ja schon längst verstorben ist. Und es geht zum Beispiel auch um Coverbands und das würde ich jetzt zum Abschluss noch vorlesen. Fluch oder Segen, Coverbands. Überschrift, eine herkömmliche Nuss-Nougat-Creme. Es ist spät geworden. Hümi lehnt an seinem T3. Beim Einsaugen knistert die Haut seiner Zigarette ganz leise in die Nacht. Welches Konzert gerade an welchem Ort zu Ende gegangen ist und an welchem Parkplatz wir stehen, als sein Satz fällt, das weiß ich nicht mehr. Aber er fällt, wie ein Urteil ohne Aussicht auf Revision. Irgendwann sind sie alle weg. Stille. Ja, verdammt, grummle ich. Stille. Und was mache ich dann? Ja, was mache ich dann? Tja, was mache ich dann? Was machen wir alle dann? Einen T3 kann man reparieren, sogar am Herzen. Kriegt er halt einen neuen Heckmotor. Und die Einzelteile findet man immer irgendwo, im Netz oder auf dem Schrottplatz. Aber ein Rockmusiker kriegt irgendwann keinen TÜV mehr, geht nur runter auf 0 PS, reißt die Hufe hoch und keine Werkstatt der Welt kann was dagegen tun. Jimi Hendrix hat den falschen Sprit getankt und Brian Johnsons Stimmbänder kann man nicht nachbestellen. Ja, die verbliebenen Begründer des Rock'n'Roll winken letztmalig in die Runde. Gottlob werden großartige Bands die harte Gangart niemals sterben lassen. Es gibt erfreulich viele Erben. The Dead Daisies hardrocken schlicht fantastisch. Sienna Root betreiben zärtlich ruppig Wurzelpflege der 60er und 70er. Schließt man bei The Wolf die Augen, hört man lupenreinen Hard- und Bluesrock von Anno dazumal. Öffnet man die Augen, staunt man genauso. Zwischen musealer Bühnentechnik tragen blutjunge niederländische Hüpfervorhänge aus langen Strähnen auf dem Kopf, dazu Flaumschnäuzer und 60s-Hemden. Als hätte sich ein Verkäufer für Zeitfenster an der Tür geirrt oder so. Die Rettung des Rock'n'Roll scheint also gesichert. Es gibt eine Menge Kinder, die versuchen, die Löcher zu stopfen, die ihre dahinscheidenden Urväter hinterlassen. Und trotzdem, komplett ausfüllen können sie nicht. Unmöglich ohne die nötige Patina, die Pioniere ausnahmslos haben, diesen wohligen Muff. Ein VW Beetle ist rund und retro und wird trotzdem niemals ein Käfer. Immerhin behauptet er auch nicht, ein Käfer zu sein. Das wiederum können zumindest Teile einer zweiten Gruppierung von Nachlassverwaltern ein Stück verdrängen, die Coverbands. Beschönigende Formulierungen lauten Revival oder Tribute-Künstler. Das ändert nichts daran, dass genug Rockfans die Nasen rümpfen. Kopisten, Epigonen, Trittbrettfahrer, zu blöd, um eigene Songs zu erfinden. Im schlimmsten Fall spricht man von Leichenfledderei. Coverbands haben trotzdem Zulauf, so wie McDonald's abgelehnt wird und doch immer besucht ist. Zu Coverbands geht man mehr oder weniger verschämt, wenn das Original zu teuer ist oder zu tot oder zu weit weg. Was soll man machen? Gibt's kein Nutella, nimmt man herkömmliche Nuss-Nougat-Creme. Weltweit, Achtung festhalten, existieren 80 Kombos, die sich aufs Covern von AC/DC spezialisiert haben. Ausschließlich über Songs der Rolling Stones fallen allein in Deutschland rund 30 Bands her. Wobei die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass es keinen unter ihnen gibt, der schlechter Gitarre spielt als Keith Richards. Leichtes Bashing, Entschuldigung. Eins darf man bei allem Spott nicht vergessen, es gibt verflucht gute Cover-Experten. Die Leipziger Band Four Roses beispielsweise. In stilechter 80er-Jahre-Zauseloptik schrammeln sie sich von Pink Floyd über Slade, Nirvana und Whitesnake bis zu Metallica. So erfolgreich, dass sie republikweit touren und ein eigenes Merchandising haben. So gut, dass ihnen eine große Fangemeinde hinterherreist. So etabliert, dass sie sich beispielsweise 2017 mit Nazareth und Omega beim Bikerfest Immenrausch eine Bühle teilten. Da ist die Gefahr nicht klein, irgendwann zu vergessen, dass man gar nicht die Band ist, die man gerade recycelt. Zumal einige Kapellen, die mit einem verbliebenen Gründungsmitglied auf der Resterampe touren, trotz ihres Originalnamens im Prinzip nichts anderes sind. Foreigner haben seit Ewigkeiten nur noch Mick Jones, am Mikro steht Kelly Hansen, stimmliche 1:1-Kopie von Ursänger Lou Gramm. Für The Sweet schleppt sich der letzte Mohikaner Andy Scott auf die Bühne. Und was sind die Typen ohne den längst in Humus verwandelten Brian Connolly? Vielleicht sogar schlechter als manche Tribute-Zoller. Doch so etwas gibt's. Wahrscheinlich ist Max Giermann mehr Klaus Kinski, als der es je selbst war. Und möglicherweise imitiert Franz Beckenbauer Schorsch Aigner statt umgekehrt. Fest steht lediglich, es gibt nur einen Rudi Völler. Aber jetzt schweife ich ab. Eigentlich geht's ja um eine furchtbar berechtigte Sorge von Hümi, von uns allen. Irgendwann sind sie alle weg. Und dann? Hilft wohl nur, Live-DVDs gucken, ein Herz für den Nachwuchs entwickeln und irgendwann doch mal Coverbands besuchen. In Rheinland-Pfalz gibt's für die übrigens jährlich ein ganzes Festival. Zuletzt traten dort unter anderem auf Jern Eye und Motor Haze. Den coolsten und wohl für immer witzigsten Namen einer Coverband haben Kopierer einer britischen Boygroup gefunden, der ganz wunderbar das große Imitieren aufspießt. Die Band heißt Fake That. Okay, ich glaube, das passt jetzt ganz hervorragend. Ja, vielen Dank fürs aufmerksame Zuhören. Vielen, vielen Dank. Ja, das Buch gibt's hoffentlich zu kaufen. Es ist gestern angeliefert worden. Und wer Lust hat, kann morgen gerne zum Mörtelwerk kommen. Da gibt's eine Lesung um 20 Uhr am Kanal 28. Da gibt's noch ein paar mehr Kapitel und viele Protagonisten, die hier vorkommen. Also nicht die Stars, sondern die anderen Rock'n'Roll-Besucher. Vielen Dank, schönes Fest noch, Lesefest und schönen Tag. Tschüss.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.